Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns einen Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er in uns lebt. Mit diesen Worten aus dem Römer 5,5 möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu dem Karfreitagsgottesdienst. Wir erinnern uns heute daran, an das, was Jesus am Kreuz da hat, dass er sein Blut vergossen hat für uns und unsere Schuld. Und da möchten wir heute besonders auch im Abendmahl, wo wir miteinander feiern, daran denken. Ich begrüße euch und lade euch ein zu einem ersten Lied, wo wir miteinander werden singen.
Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen miteinander. Wie geht es euch mit dem Karfreitag? Vielleicht auch mit diesem speziellen Karfreitag in dieser speziellen Zeit. Am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns gekreuzigt wurde. Eigentlich wissen wir das ja irgendwo das ganze Jahr, aber der Karfreitag ist irgendwie so der Tag, an dem das ganz speziell in den Mittelpunkt rückt. Was machen wir? Was machst du mit der Kreuzigung? Wie gehst du damit um, so ganz für dich persönlich? Müssen wir jetzt heute alle ganz traurig sein, tief ergriffen von der Schilderung, was da passiert ist? Oder sollen wir uns diese grausamen Details vorstellen und damit unsere persönliche Betroffenheit noch mehr steigern? Je brutaler, desto mehr sind wir betroffen über das, was Jesus angetan wurde, über das, was er für uns erlitten hat. Es hat mir damals irgendwie gut getan, den Film The Passion of Christ von Mel Gibson zu sehen. Ich hatte mich lange gewehrt, nachdem er herausgekommen war, weil ich hörte eigentlich nur, es sei brutal und mehr oder weniger nicht das, was man als Christ sich anschauen sollte. Und ich habe dann nach 2 Jahren mit einem Studienkollegen auf der Krishona zusammen diesen Film gesehen. Und ich war ergriffen. Ich war ergriffen von dem, war betroffen von dem, was ich da gesehen hatte. Es hat eine neue Betroffenheit in mir ausgelöst. Ich bekam sehr realistisch vor Augen geführt, was da an diesem ersten Karfreitag geschehen ist. Aber was bewirkt das tatsächlich in mir? Was habe ich heute mit dieser Kreuzigung von vor 2000 Jahren zu tun? Ich möchte mit euch 3 Gruppen anschauen, die in diese Kreuzigung mit involviert waren. Die erste Gruppe, das sind die Soldaten. Manchmal fühle ich mich wie diese Soldaten. Die Kreuzigungen gehörten zu ihrem Leben. Es war eine grausame Routine. Und wenn es mal wieder soweit war, dann musste diese Kreuzigung eben abgewickelt werden. Und so geht es mir manchmal auch mit dieser Kreuzigung. Sie gehört halt einfach zum Glauben dazu. Es ist wieder Karfreitag, dann wird mal wieder eine Predigt drüber geschrieben. Es wird wieder abgewickelt. Ich halte mir das Ereignis vor Augen mit einer mehr oder weniger großen Betroffenheit. Und mit der Zeit gewöhne ich mich an die Schilderungen aus der Bibel und die inneren Bilder, die damit verbunden sind. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, es ist doch eigentlich zu wenig, wenn ich mich nur einmal im Jahr ganz besonders an diese Kreuzigung erinnere. Karfreitag wird die Kreuzigung abgewickelt, ich bin traurig, Sonntag ist Ostern, ich bin wieder fröhlich und alles ist in Ordnung. Es ist zu wenig, einfach eine innere Betroffenheit zu stimulieren. Und dann kann man sich fragen, wie bekomme ich einen echten Zugang zu dieser Kreuzigung. Was muss ich denken, was muss ich erkennen, was muss ich fühlen, dass diese Kreuzigung mehr als eine oberflächliche Betroffenheit in mir auslöst? Was hat die Kreuzigung mit mir heute zu tun? Ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass ich einfach am Karfreitag mehr oder weniger betroffen bin. Das ist mir zu wenig. Wie geht es dir damit? Ist für dich schon alles geklärt? Oder geht es dir auch so, dass du irgendwo in deinem Denken für diese Kreuzigung noch keine Ablage gefunden hast? Auf meinem Schreibtisch herrscht ein mehr oder weniger großes Chaos, aber auf der linken Seite ist ein Fächlein mit verschiedenen Schubladen. Und ich kann diese Papiere, die da auf dem Schreibtisch sind, die kann ich in die Schubladen einsortieren. Und manchmal habe ich Dokumente, habe ich Dinge, Fragen, da weiß ich nicht, wohin damit. Und so kann es uns mit der Kreuzigung gehen. Wo lege ich die Kreuzigung ab? Der Bericht von Lukas in der Bibel kann so ein bisschen helfen, eine Ablage zu finden. Es fallen unterschiedlichste Menschen auf, von den Soldaten haben wir gerade schon ein bisschen was gehört, und wir können beobachten, wie sie mit der Kreuzigung umgehen. Ihre Reaktionen sind gewissermaßen typisch. Ich lese den Kreuzigungsbericht nach Lukas 23, ab Vers 33. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selber und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann das sah, was dort geschehen war, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was dort geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und das alles sahen. Unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich mit der Kreuzigung umgehen. Ich sagte vorhin, die Soldaten waren dort, aber auch die führenden Männer des jüdischen Volkes. Sie stehen da, beobachten die Situation. Endlich haben wir unser Ziel erreicht. Endlich sind wir diesen unbequemen Menschen los. Sie sind froh, dass er der Bitte nicht nachkommt und vom Kreuz herabsteigt. Denn wenn er es tun würde, hätten sie ein massives Problem. Jesus bleibt am Kreuz hängen. Da hangt er gut. Das war nämlich der endgültige Beweis dafür, dass Jesus nicht der Messias war, in ihren Augen. Seine Ohnmacht am Kreuz widerlegt seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Und damit sind auch alle Ansprüche, die er an ihr Leben hatte, ausgeschaltet. Jesus hatte ihre Selbstgerechtigkeit stark in Frage gestellt, denn sie waren mit sich, mit ihrer Art, sehr zufrieden. Das ist heute vielleicht der Typ moderne Mensch, der durchaus religiös ist, aber keinen Gott braucht, der für ihn sterben muss. Das hat dieser Typ Mensch nicht nötig. Überheblich und teilweise mit Verachtung blicken sie ans Kreuz. Da hängt Jesus und da hängt er gut. Und damit entledigt sich sein Anspruch auch an ihr Leben. Vielleicht gilt auch diesen Menschen heute das Wort von Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bricht nicht den Stab über diesen Menschen. Sie sind verblendet und sie sollen ihre Chance erhalten. Einige von ihnen haben die Chance nach Pfingsten wahrgenommen. In Apostelgeschichte 6 wird beschrieben, wie Priester plötzlich an Jesus glauben. Die anderen bekamen den Ernst des Gerichts zu spüren, so wie Jesus es vorausgesagt hatte. Das Volk schaute zu und viele von denen, die zugeschaut haben, waren betroffen. Das sind Menschen, die zum einen den Karfreitag und die Kreuzigung gleichgültig wahrnehmen, andere stehen etwas hilflos davor und können mit dem Ganzen nichts anfangen. Sie können es nicht einordnen. Und schließlich sind welche sogar betroffen. Aber was bringt diese Betroffenheit? Sie haben ein grausames Schauspiel beobachtet und gehen betroffen nach Hause. Der Tod von Jesus hat aber für sie keine Bedeutung. Es ist nicht so, dass sie gegen Jesus wären. Nein, er war vielleicht sogar auch ein Vorbild in der Art, wie er gelebt hat. Vielleicht glaubten sie sogar, dass er Gottes Sohn war. Und vielleicht sind sie auch wirklich betroffen gewesen über den Tod von ihm. Aber der Tod, Jesu Tod, hatte für ihr Leben keine Konsequenzen. Weil sie vielleicht nichts damit anfangen konnten oder weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass er für ihre Schuld gestorben war. Ich kann das teilweise nachempfinden. Wie soll der Tod eines anderen meine Schuld vor Gott begleichen? Das ist menschlich nicht vernünftig. Das muss doch jeder mit sich selber oder jeder selber mit Gott ausmachen. Diesen Menschen ist noch nicht bewusst gewesen, in welcher Lage sie sich befanden. Und ich glaube, dass hier der Schlüssel ist, wie wir die Kreuzigung einordnen können, einsortieren können. Wir müssen zunächst einmal auf uns selber schauen. Ich auf mich, jeder auf sich selbst. Einer in dieser Situation hat begriffen, wie es um ihn steht. Es war der Verbrecher auf der einen Seite neben Jesus. Dieser Mann redet sich nicht heraus. Er weiß, dass er schuldig ist. Und er muss die schrecklichen Konsequenzen seines Verhaltens tragen. Er hat seinen Tod vor Augen und die Bilanz seines Lebens lautet: Ich hab's verbockt. Hoffentlich müssen wir das nicht auch einmal von uns sagen, wenn wir Bilanz ziehen. Hoffentlich fällt deine und meine Lebensbilanz besser aus. Aber mit dieser einfachen Einordnung, habe ich es verbockt oder habe ich es nicht, ist es nicht getan. Den Tod vor Augen sieht dieser Mensch am Kreuz noch mehr. Er sieht das Gericht Gottes auf sich zukommen. Es muss eine schreckliche Erfahrung sein, wenn das Leben langsam schwindet und man sich bewusst wird, da kommt noch mehr. Dass man die Wirklichkeit Gottes erahnt, dass man dann eben nicht den lieben Gott und Petrus als einen Türwächter da hat, sondern dass da mehr kommt. Hebräer 9 beschreibt es, jeder Mensch muss einmal sterben, danach kommt das Gericht. Und über diesen Maßstab des Gerichts werden wir auch an anderer Stelle in der Bibel informiert. Paulus schreibt an die Galater im Kapitel 3, wer darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er die Gebote erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt klar, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Also wird nur der belohnt, der perfekt gelebt hat? Nein, weil dann würde niemand belohnt. Paulus schreibt im Römer 3, alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig, denn kein Mensch wird jemals vor Gott damit bestehen, dass er die Gebote erfüllt, wie es das Gesetz fordert. Das schafft kein Mensch. Die Konsequenz lautet, wegen eurer Schuld wird euch der Zorn Gottes mit aller Härte am Tag des Gerichts treffen. Römer 2. Das mag für uns, die wir mitten im Leben stehen, sehr weit wegtönen. Aber dieser Mann am Kreuz hatte den Tod vor Augen. Und ihm wurde das bewusst. Er spürte im Bewusstsein seines Todes, wie dieser Fluch der ewigen Verlorenheit, der ewigen Verdammnis auf ihn zukommt. Und er spürte, wie sich das Dunkel der Gottesferne vor ihm auftat, dass er auf ewig von Gott getrennt ist. So wie der Mensch am Kreuz werden auch wir uns irgendwann einmal der Tatsache stellen müssen. Er hatte es vor Augen. Es ging um seine und es geht um meine Existenz. Er hatte vielleicht nicht sehr viel von Jesus verstanden, von dem, was er in seinem Leben gemacht, getan und erreicht hatte. Aber im Blick auf seine ewige Verlorenheit wusste er, dieser Jesus ist der Einzige, der mich jetzt noch retten kann. Es ging nicht um Gefühle, es ging um die Existenz. Und er sagt diesen einen wichtigen Satz, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und damit klammerte er sich an ihn, an Jesus. Es ist nicht viel, was er tut, aber er bekennt, letzten Endes als Einziger in dieser Szene, er bekennt, dass er schuldig ist vor Gott. Und er bittet, dass Jesus ihn nicht fallen lässt, dass er an ihn denkt. Und das reicht. Jesus sagt ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eben hatte er die Dunkelheit der Gottesferne vor Augen und jetzt sieht er die Tür zum ewigen Leben aufgestoßen. Man stelle sich die Situation mal als Bild vor. Über ihn öffnet sich die dunkle Wolkendecke und der Himmel tut sich auf. Licht strahlt auf ihn herab. Heute, nicht erst später am großen Gerichtstag, wo Gott alle Menschen richten wird. Heute schon beginnt für ihn das neue Leben mit Gott. Heute kann es für jeden Einzelnen von uns ganz neu beginnen. Ihm wird gesagt, heute wirst du Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist Erlösung. Die Schuld ist ihm vergeben. Ihm vergeben, weil Jesus neben ihm für ihn starb. Und mit dem bisschen Glauben, was er noch hatte, hat er das für sich angenommen, in Anspruch genommen. Mehr ist nicht nötig. Rechtfertigung allein aus Glauben. Was können wir mit der Kreuzigung heute anfangen? Ich habe mich mit dieser Predigt weniger mit dem beschäftigt, was Jesus durchlitten hat. Denn das löst eine gewisse, ich sage jetzt mal, oberflächliche Betroffenheit aus. Ich habe mich mehr damit beschäftigt, was wäre, wenn ich nicht daran glauben würde, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich bin, wie alle Menschen, auch ein Sünder. Ich kann mich vor Gott nicht rausreden. Gottes Zorn würde auch mich gnadenlos treffen. Wie ernst es Gott mit meiner Schuld meint, das sehe ich am Kreuz. Dort hat Gott meine und deine Schuld bezahlt, gesühnt. Und wenn ich mir das bewusst mache, bekommt das Kreuz für mich eine existenzielle Bedeutung. Es geht um meine ewige Existenz. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. So wie es Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Das kann ich nur annehmen, dankend annehmen. Dann ist das Kreuz für mich nichts Trauriges, sondern ein Grund zum Danken und zum Freuen. Und wenn ich dann noch bedenke, was es Jesus gekostet hat, damit ich vor ihm bestehen kann, dann kann ich Jesus nur noch lieben. Und das war für mich eine wesentliche Reaktion, als ich den Film damals von Mel Gibson endlich mal gesehen hatte. Meine Liebe zu Jesus wurde tiefer. Ich war noch mehr erfüllt von Liebe und Dankbarkeit zu Jesus. Es hat meine Beziehung zu ihm nochmals vertieft. Der Blick auf die Kreuzigung hilft mir, meinen Glauben fest und fester zu machen und Jesus meine Dankbarkeit und Liebe zu sagen. Danke für das, was du für mich am Kreuz und für alle anderen getan hast. Amen. Wir wollen beten miteinander. Lieber Heiland Jesus Christus, wir stehen heute hier vor deinem Kreuz und schauen mehr oder weniger betroffen darauf. Mehr oder weniger uns daran erinnernd, was das für unser Leben bedeutet und für Konsequenzen hat, was du getan hast. Wir können dir nur danken. Danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danken, dass du für uns die Himmelspforte aufgestoßen hast, den Weg frei gemacht hast. Danken, dass du das Leiden bis zum Schluss auf dich genommen hast, obwohl du jederzeit hättest herabsteigen können. Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu mir und zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Eine Möglichkeit, wie wir uns das auch nochmal ganz bewusst machen dürfen, ist das Abendmahl. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Freunde, heute sind wir nicht hier in diesem Raum versammelt. Heute sind wir an vielen verschiedenen Orten bei uns zu Hause zerstreut. Wir sind verbunden durch die technischen Medien, aber noch mehr sind wir verbunden durch unseren gemeinsamen Glauben an den einen allmächtigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, und durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir miteinander verbunden. Unsere Verbundenheit möchte ich symbolisch ein bisschen darstellen, indem ich hier und ihr bei euch zu Hause eine Kerze anzündet. Die Kerzen erinnern uns daran, dass wir, auch wenn wir einander nicht sehen, doch gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Für die, wo haben, können sie jetzt anzünden. Wenn wir das Abendmahl feiern, wird unter uns neu lebendig, dass Jesus Christus für uns gelitten hat. Dass er für uns sein Leben hingegeben hat am Kreuz und dass er auferstanden ist. In seinem Tod liegt unser Leben. In seiner Hingabe liegt unsere Hoffnung. Wir singen ein Lied miteinander. Ich stehe vor dem Kreuz. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Wir wollen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Wir danken dir für sein Leben, für sein Leiden, für sein Opfer am Kreuz. Wir preisen seine Auferstehung, den Sieg über alles Unheil und alles Böse. Mit den Engeln loben wir deine Herrlichkeit und bekennen ohne Ende. Und wer den Chorus kennt, darf jetzt gerne mitsingen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Lande sind voll seiner Ehre, die Lande sind voll seiner Ehre, die Lande sind voll seiner Ehre. Heilig ist der Herr. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wir bitten dich, Herr, sende auf uns den Heiligen Geist und belebe deine Gemeinde. Segne diese Gaben und lass das Wunder geschehen, dass sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. Ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an diesem einen Leib teilhaben. Wenn wir Abendmahl feiern, so sind wir mit Christus und miteinander verbunden. Wir bringen vor Gott mit lauten oder stillen Gebeten unseren Dank und unsere Fürbitte füreinander, für unsere Gemeinde und für den weltweiten Leib Christi. Es gibt jetzt einen Moment Zeit für die Fürbitte. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du für uns getan hast. Wir danken dir, dass wir, auch wenn wir so weit auch verteilt sind an verschiedenen Orten, gemeinsam zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir hier vor Ort unsere freie evangelische Gemeinde haben, dass wir hier miteinander Gottesdienste feiern dürfen. Irgendwann auch wieder alle miteinander hier. Ich danke dir, dass wir füreinander da sind, dass wir durch dich zusammengebunden sind. Und ich danke dir für die weltweite Kirche, die an so vielen Orten unterwegs ist, um die frohe Botschaft von deinem Tod und deiner Auferstehung weiterzutragen. Danke, dass du uns immer wieder stärkst. Danke, dass du mit uns unterwegs sein willst, und wir bitten dich, dass du uns immer wieder auch ermutigst und stärken willst. Herr Jesus, all unsere Danken und Bitten wollen wir zusammenfassen mit dem Gebet, das die ganze Welt umspannt. Und wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du bekennst, dass Jesus Christus dein Herr ist, und wenn du an ihn als deinen Retter glaubst, bist du herzlich eingeladen an den Tisch des Herrn. Der Psalmist schreibt: Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wenn ihr zu zweit zusammen seid oder auch als Gruppe, dann reicht einander Brot und Kelch und sprecht einander zu: Christi Leib, für dich gegeben, das Blut Christi.
Wir werden still zum Gebet. Danke, Herr Jesus, für dein Werk, das du am Kreuz für uns da hast. Dass du für jeden von uns gestorben bist. Dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast. Und dass durch deine Auferstehung Hoffnung geworden ist. Wir dürfen Hoffnung bekommen, auch gerade Hoffnung, wo uns durchträgt in dieser besonderen Zeit, in dieser schwierigen Zeit. Danke, dass wir dürfen wissen, in dieser Hoffnung, dass du da bist und uns trägst, dass wir in dir verbunden sind, egal was passiert. Danke, dass das wahr ist und dass wir dürfen das für wahr ahnen, jeder Einzelne für sich. Wir loben dich und preisen dich für all deine Güte und deine Gnade. Amen. Ich will noch darauf hinweisen, am Sonntag, Ostersonntag, werden wir wieder Gottesdienst haben, werden eine Übertragung direkt aus der FG Meridorf Uetiken haben, und da möchte ich euch ganz herzlich auch dazu einladen, dass ihr wieder dabei seid an dem Gottesdienst, und wir so auch dürfen Gemeinschaft haben, auch wenn es nur virtuell ist. Aber wir haben ja heute auch gesehen, dass die Gemeinschaft eben auch digital funktioniert. Darum am 10 Uhr, am Sonntagmorgen, Gottesdienst wieder online. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche und möchte euch segnen im Namen von Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So habt eine gesegnete Zeit bis zum Sonntag. Auf Wiedersehen.